auch der Brain Drain aus Deutschland heraus, ne? Evor kennst du vielleicht, das ist so ein Frühphaseninvestor aus Berlin und London. Die haben ja auch so ein Hackerhaus gemacht und haben 30 Gründer aus Deutschland hergeholt und haben den 2 Monaten hier vor Ort die Möglichkeit gegeben, von hier zu arbeiten. Und in der ersten Woche haben sie die gefragt und haben gesagt, hey, wer von euch kann sich denn vorstellen, seine Firma nach diesem Programm nach San Francisco zu verlegen? Und irgendwie 10% der Leute haben ihren Arm gehoben, ne? Also 3 Leute irgendwie. Und nach den 2 Monaten haben die gleiche Frage nochmal gestellt und 80% haben ihren Arm gehoben und werden jetzt, teilweise haben die schon angefangen, ihre Visas zu beantragen und ziehen alle hierher. Und das ist für mich der absolute Beweis, dass halt einfach dieser Ort hier so besonders ist und so eine Aufbruchsstimmung ist und auch OpenAI da ein Enabler ist.
Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und gleich habe ich bei mir zu Gast den Christian Bützer. Er ist nämlich Co-Founder unter anderem von OMR, aber vor allem von der AI-Plattform LearnXYZ, also Learn.xyz. Das ist ein AI-Startup aus dem Silicon Valley. Und im Vorgespräch haben wir uns schon so kurz unterhalten, habe ich was Spannendes über den Christian gelernt. Er hat nämlich früher Computer LAN-Partys organisiert, ohne selbst jemals Computer zu spielen. Das fand ich ganz spannend, aber zeigt vielleicht auch dann früh sein Interesse daran, Dinge zu organisieren, und später hat das dann ja auch in der OMR-Konferenzorganisation geendet und seine Höhepunkte sozusagen getrieben. Christian, ich freue mich sehr, mit dir verbunden zu sein. Du bist im Silicon Valley. Wir nehmen jetzt auf. Ich gehe gleich zu Bett, 19 Uhr bei mir, und du fängst den Tag gerade an. Schön, dass du da bist.
Ja, moin, Christoph. Vielen Dank, dass du mich wieder zu Gast hast. Ich durfte ja schon mal da sein. Ich frage mich immer, ab wann man dann Stammgast wird. Aber ich freue mich total, dass wir wieder Zeit finden.
Ab 50.000 Abrufe pro Folge wirst du, wirst du Stammgast.
Okay, ja. Dann versuchen
wir es. Liegt also in deinen Händen.
Ja, ich gebe alles.
Du bist gerade aufgewacht. Im Silicon Valley läuft alles irgendwie um das Thema AI. Aber vor allen Dingen wahrscheinlich letzte Nacht, wenn du geträumt hast, dann hast du wahrscheinlich von deinem eigenen Unternehmen geträumt. Ich habe das so von außen wahrgenommen. ChatGPT ist gestartet und du hast schnell verstanden, welche unfassbaren Möglichkeiten es dadurch gibt, Möglichkeiten zu geben, die ganzen Fähigkeiten von ChatGPT zu nehmen und daraus aber eine ganz gute Experience zu bauen, also sich irgendein Thema rauszusuchen, wo man sagt, da wird wahrscheinlich so ein GPT oder OpenAI nicht direkt in dieses Vertical reingehen, und zu sagen, darin bauen wir jetzt was Besonderes. Das war, glaube ich, ganz, ganz kurz nach dem Launch von OpenAI, ChatGPT. Und dann habt ihr als erstes so eine Plattform gebaut, wo ich ein Thema eintippen konnte. Und ihr habt dann in Windeseile dazu Lerninhalte kreiert und die konnte ich dann benutzen. Das war, glaube ich, der Anfang. Und erzähl uns mal, take us there, wie ist das angekommen und wie hat sich seitdem entwickelt?
Ja, ich muss noch eine kurze Sache klarstellen vorab. Du hast gerade gesagt, ich bin gerade aufgestanden. Im Silicon Valley arbeitet ja man eigentlich von 9 bis 9, 6 Tage die Woche, ne? Bei mir ist es eher 6 bis 6, weil ich ja kleine Kinder habe und ich ganz gerne den Abend mit denen verbringe. Insofern, wir sind schon mitten im Tag und ich freue mich da auf jeden Fall. Aber wir können auch da über die Arbeitskultur hier im Valley gleich auch nochmal sprechen später. Aber ja, zu deiner Frage, also du hast es schon richtig gesagt.
Jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Vor allen Dingen bei dir kommt ja noch dazu, wenn man dir auf Instagram folgt, dann hast du irgendwie gefühlt, ungefähr alle 3 bis 4 Monate irgendein Home-Improvement-Heimwerker-Projekt, das bei dir live geht. Und während das früher mal war, guck mal, ich habe irgendwie die Tür verschönert, war dann auf einmal irgendwie, guck mal, ich habe eine Veranda gebaut und jetzt habe ich einen Anbau gemacht und jetzt habe ich irgendwie eine riesengroße Schrankwand gebaut, wo man in der Mitte, glaube ich, irgendwie über das ganze Valley gucken kann. Also deine Projekte werden immer verrückter und dafür hast du anscheinend auch irgendwann noch Zeit.
Ja, deswegen dauert es halt auch immer 3, 4, 6 oder 7 Monate, weil ich halt nicht so viel Zeit habe. Und Okay. Das ist halt immer so am Wochenende dann so 2, 3 Stunden irgendwie, die ich mal rausgrafen kann. Ne? Aber ja, Woodworking ist in der Tat mein größtes Hobby und eine Riesenleidenschaft. Und einfach so dieser Kontrast eigentlich. Ne? Also wenn du halt die ganze Woche mit deinem Kopf arbeitest und irgendwie über AI und sonstige Sachen nachdenkst, dann am Wochenende was mit den Händen zu schaffen, ist einfach für mich unfassbar rewarding. So, ne? Also das ist wirklich so eine Art von Meditation. Ich höre da auch keinen Podcast bei oder Musik oder irgendwas oder rede mit keinem, sondern ich arbeite dann ganz konzentriert und es ist dann teilweise so, manchmal darf ich dann auch meinen ganzen Tag am Wochenende arbeiten. Und dass ich vergesse dann zu essen und irgendwann so um 3 oder 4 Uhr nachmittags merke ich dann so, oh, jetzt musst du wirklich mal was trinken, weil es irgendwie schwindelig wird. Und das ist für mich irgendwie so der Ausgleich, ne? Und es ist halt das Schönste, wenn du mit den Händen was schaffst und dann halt innerhalb von ein paar Stunden bei Holzarbeit ja auch wirklich Fortschritte siehst, ne? Und ja, ich habe mittlerweile da so eine ganze Werkstatt. Du musst mir mal besuchen kommen, dann gebe ich dir eine Tour. Also ich habe eine Garage angemietet, richtig, wo dann so die ganzen Maschinen drin stehen. Also das ist jetzt so über das normale Heimwerken wahrscheinlich so ein bisschen hinausgegangen. Und ich habe da wirklich eben von, ja, also jedes Tool, was man sich so vorstellen kann, ist da mittlerweile drin. Und da kann man halt dann auch richtige Möbel von bauen. Und das macht mir sehr viel Spaß.
Bist du, setzt du auf DeWalt oder welche Marke nimmst du?
DeWalt habe ich auch. Man geht ja so durch Iterationen, ne? Man sagt ja irgendwie so, es gibt so einen Spruch, ich habe den leider genau vergessen, wie der heißt, aber irgendwie so, wenn man nicht direkt gut kauft, kaufst du irgendwie mehrfach. Das gibt es irgendwie in cool gesagt, ich weiß es nicht mal genau, aber ich habe damals
genau, angefangen. Genau so heißt der Spruch. Wenn du nicht direkt cool kaufst, kaufst du mehrfach. Das ist der Spruch.
Ja, genau. Nee, also ich habe damals mit Ryobi mal angefangen. Das ist ja so die Billigmarke, aber die ist halt im Baumarkt und praktisch habe ich auch immer noch einige Sachen einfach von. Und dann habe ich über DeWalt, da sind dann so größere Tools dazugekommen, so Planer und eine Tischkreissäge und so weiter. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, auch DeWalt ist jetzt nicht so richtig geil. Bosch ist das nächste Level. Ach. Und dann habe ich ganz viel von Bosch. Also das sind so die, es gibt ja Blau? Die grünen und die blauen, ne? Die blauen natürlich. Die grünen gibt es hier gar nicht, nur die blauen. Also die blauen sind so die Profi, also da weiß ich, eine Tracksaw und meine Chopsaw, also hier so eine, wie nennt sich das denn im Deutschen, diese, die so runterkommt, so eine große mit so einem
Pendelsäge. Riesen.
Ja, also auf jeden Fall solche Tools. Und dann habe ich gemerkt, okay, da gibt es halt noch eine Stufe drüber. Das ist dann halt Festool. Allerdings kann ich mir das aktuell nicht leisten. Also das ist dann so das Endziel sozusagen, dann irgendwann mal alles auf Festool auszutauschen. Und aber also, man sieht, das sind halt die deutschen Firmen, ne?
Falls jetzt so ein Bosch Blau irgendwie 300 Euro kostet, was würde dann so ein Festool kosten fürs gleiche?
Ja, also meistens echt so doppelt so viel, ne? Also ich zum Beispiel diese Säge, die so runterkommt und so eine
kleine Meider. Kappensäge oder so.
Kappsäge heißt das genau in Deutschland, genau. Ich glaube, da kostet die von Bosch, kostet ungefähr 1.400 Dollar und die von DeWalt kostet dann irgendwie 2.400 Dollar. Ne? Die hat dann halt nochmal bessere Dust Extraction und macht, also man muss halt schon sagen, es macht halt wirklich Sinn, im Woodworking Geld auszugeben, weil die Präzision der Tools nimmt halt einfach deutlich zu mit einem höheren Preispunkt. Ist ja nicht so wie es gibt ja einige Produkte, da macht das keinen großen Unterschied, ob du jetzt irgendwie 500 oder 1000 Dollar ausgibst, aber bei so Holztools, das ist wirklich Wahnsinn, was da für ein Unterschied einfach ist, ne? Ja. Aber ich will die Leute auch nicht langweilen jetzt mit Woodwork. Aber wenn da jemand Interesse hat, kann er mir gerne bei Instagram folgen. Da gibt es immer wieder mal ab und an ein kleines Nugget.
Wir verlinken mal meine zwei Top-Reels von dir, wo du irgendwelche Projekte vorstellst. Aber den Anbau, den fand ich schon ziemlich legendär. Und jetzt die Schrankwand finde ich auch ziemlich gut gelungen. Ja.
Den haben wir wieder abgerissen. Das tat mir sehr weh.
Was für
weil unser Haus, den Anbau damals. Also ich habe ja mal in mein Haus selber was angebaut. Also das ist schon Jahre her, ne? Und dann haben wir aber das ganze Haus praktisch umgebaut, um das ganze Haus dann verdoppelt in der Größe. Und dann musste der Anbau, den ich mit Händen selber angebaut habe, halt abgerissen werden, um dann da was Größeres anzubauen. Okay. Aber das hat in der Tat ein bisschen weh, dass man da eine Woche Arbeit dann verloren hat. Aber dafür ist da jetzt halt ein ganzes Wohnzimmer entstanden. Insofern ist es auch in Ordnung.
Und in dem Wohnzimmer steht jetzt die Schrankwand.
Das klingt jetzt irgendwie so fies, ne? In Deutsch klingt Schrankwand so gemein, aber das ist wirklich echt schön geworden. Da habe ich in der Tat so ein Bild, nennt man das ja im Englischen. Und genau, das ist so komplett aus Holzplatten und was sind ja die deutschen Wörter, also MDF und Plywood und dann wird das alles angemalt und Soft-Closing-Drawers und Soft-Closing-Drawers und was man halt so hat. Und dann ist da oben, das ist das, was ich in meinem ganzen Haus am stolzesten bin. Ich habe eine 4 Meter breite Leinwand in die Decke eingebaut, die man nicht sieht. Und dann kannst du auf den Knopf drücken und dann kommt diese Leinwand vor dieser Schrankwand runtergefahren. Und dann hat man ein Kino, obwohl ich nie Fernsehen gucke, aber ich wollte es immer haben. Und das ist auf jeden Fall ganz schön, ab und an da mal einen Film mit den Kindern zu gucken.
So, jetzt haben wir tatsächlich viel übers Handwerken gesprochen, aber dein berufliches Handwerk ist ja mindestens ebenso spannend. Learn XYZ. Bin darauf aufmerksam geworden, dass du gerade neulich geschrieben hast, ihr habt da jetzt so ein bisschen gepivotet und wollt jetzt ins Corporate Learning einsteigen.
Genau, lass uns nochmal kurz zurück. Du hast ja damals gesagt, wir sind angefangen als ChatGPT gelauncht und haben wir schnell gemerkt, dass es das gibt. Wir haben witzigerweise schon vor ChatGPT ja an einer Learning-Plattform gebaut und hatten halt dieses Problem, dass man eben Content ja erstellen muss und dass es halt Zeit dauert. Und unser Nachbar im Büro war OpenAI. Also wir saßen halt, ich habe meinen Kopf gedreht, aus dem Fenster geguckt und da war das Headquarter von OpenAI. Das ist halt San Francisco, ja, Zufall eben, ne? Und dann kannten wir jemanden, der da jemanden kannte und dann haben wir den irgendwie zum Kaffee getroffen und er meinte, ja, wir haben hier so ein Developer-Programm, das war halt noch pre-ChatGPT, das war im Herbst davor. Wenn ihr wollt, könnt ihr da Access haben, dann könnt ihr damit mal ein bisschen rumexperimentieren. Da kann man sicherlich ganz gut Content erstellen. Dann haben wir gedacht, ah cool, dann bauen wir ein Tool, wo man aus diesem Tool dann den Content erstellt, unser Editor, und dann packt der den halt ins Internet und dann kann er halt statt 2 Kursen die Woche irgendwie 10 Kurse die Woche schreiben. Das war so ein bisschen die Ambition. Und dann ist ChatGPT gelauncht und ein paar Wochen später war halt unser Produkt auch soweit. Und da hatten wir einfach Glück, dass wir dann zu diesem Zeitpunkt dann das Produkt gelauncht haben. Und dann war das Produkt aber gar nicht ein Tool für den Editor, sondern wie du schon gesagt hast, man konnte dann ein Thema einstellen und dann wurde halt der Kurs generiert. Und dann haben wir halt diese Welle mitgenommen, die ja einfach für uns sehr, sehr positiv war natürlich, ne, weil da jeder AI-Newsletter hat dann über uns geschrieben und ich war dann in der ganzen deutschen Presse auch einmal hoch und runter. Dann gab es im Weltspiegel eine Dokumentation am Sonntagabend über uns und dann konnten wir ein paar Millionen Dollar raisen in Venture Capital, weil die Zahlen halt ganz gut waren. Und dann kam so ein bisschen die Ernüchterung bei uns, dass das Wachstum einfach nicht so weitergegangen ist. Ne? Wir sind dann so auf knapp 100.000 User in ein paar Wochen gegangen und dann konnten wir auch wunderbar mit diesem Hockeystick unsere Runde raisen. Und ich so, als der letzte Check drin war, da ebbte es dann plötzlich ab. Also es war wirklich perfektes Timing für die Finanzierungsrunde wahrscheinlich. Ja, und dann kamen immer wieder Firmen auf uns zu, die gesagt haben, ah, es ist ja total spannend, wie man hier lernt. Also das war immer unsere größte Ambition, dass halt, weil Content kann ja jeder generieren, aber die Frage ist ja immer, wie verpackt man das und wie baut man eine Produktexperience so, dass die Leute jeden Tag zurückkommen und dann am Ende des Tages auch wirklich was lernen. Ne? Darum geht's ja. Ich meine, ich gehe ja auch irgendwie zu einem Seminar oder so hin, nicht um mich da besammeln zu lassen, sondern ich will ja irgendwas mitnehmen. Und das war immer unser großer Antrieb, dass wir praktisch eine Produktexperience bauen, die halt so viel Spaß macht und die so addictive ist, in positivem Sinne, dass die Leute halt da wieder zurückkommen. Und dann sind Firmen gekommen und haben gesagt, habt ihr eine Corporate-Version? Und dann haben wir immer gesagt, ah nee, das wollen wir eigentlich nicht und das ist ein riesen Hickhack und dann mit sich Data Center dann noch in Europa und irgendwie zertifizieren lassen, dass wir sicher sind und was man da alles mit SSO und so weiter bauen muss. Und irgendwann war es aber dann so, dass dieser Sog oder der Druck zu hoch wurde, diese Opportunity nicht wahrzunehmen. Und dann letztes Jahr im Sommer, also eigentlich genau vor einem Jahr, haben wir dann praktisch den Switch gemacht und haben halt gesagt, okay, das Consumer-Produkt wächst einfach nicht so stark, dass es jetzt im Venture-Use-Case gerecht wäre. Also dann müsstest du halt irgendwie von 100.000 auf 1 Million, auf 10 Millionen User kommen und diese Trajectory jedenfalls sehen. Und die haben wir nicht gesehen und haben dann auf B2B gewechselt, haben im November angefangen, das zu verkaufen und hatten im ersten Monat direkt 20 Kunden. Und da haben wir so gedacht, boah, das ist ja mega, das funktioniert ja richtig gut.
Also ein B2B-Kunde, der zahlt dann wahrscheinlich irgendwie dreistellig im Monat mindestens, ne?
Naja, also genau, also die zahlen halt da ein paar tausend Dollar im Monat. Genau, also je nachdem, wie viele Leute du halt hast, ja, ne? Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung.
Okay, pro Seed.
Ja, genau, pro Seed. Also wenn du jetzt irgendwie 1.000 Nutzer hast, dann ist das natürlich ein bisschen billiger, ja, pro Seed pro Monat. Aber genau, das hat also wirklich wunderbar angefangen. Und dann muss man aber sagen, ist das auch nicht so einfach, es ging dann nicht so gut weiter bergauf. Also es ist immer noch ein Kampf, da herauszufinden, wo es am besten passt. Und wir haben,
wie kann man denn auf einmal in einem Monat 20 Kunden generieren, die teilweise 4-stellige Umsätze im Monat leisten? Also
ja, einfach Hustle, ne? Also ich habe halt mir das Ziel gesetzt und habe halt gesagt, okay, also wir haben halt gesagt, okay, wir launchen das jetzt und wenn wir nicht in einem Monat so viele Kunden haben, dann haben wir nicht die haben wir keine Validierung sozusagen. Und dann hat man natürlich irgendwie ein Netzwerk und das war halt auch, glaube ich, einfach wiederum gutes Timing. Und dann hat halt der eine Kunde auch den nächsten Kunden empfohlen und dann hatte ich eben ein bisschen Reichweite hier und da bekommen.
Aber hast du irgendwie Leute auf LinkedIn angeschrieben? Hast du E-Mails
geschrieben? Okay. Genau, also ich habe LinkedIn ist halt in der Tat halt ein großes Tool, das ist wirklich hauptsächlich Outbound einfach gewesen. Man muss auch
im Hinterkopf wissen, dass du mal bei LinkedIn gearbeitet hast, Principal.
Da habe ich noch so ein paar Vorteile in der Tat, da kann ich noch ein paar E-Mails mehr schicken als andere Leute. Und Aber es ist nicht unbedingt nur In-Mails jetzt an Leute, die ich nicht kannte, sondern da ist in der Tat auch natürlich viel gewesen an einfach Unternehmern, die ich halt einfach schon kenne, ne? Dass Leute halt gesagt haben, okay, cool, das will ich mal ausprobieren. Christian, kenne ich von, was weiß ich, von OMR, ja. Der macht jetzt was, da machen wir mal einen Test. Das, ich sage auch nicht, dass jeder von diesen Kunden dann extrem erfolgreich verlängert hat.
Ja,
ne?
Ja,
einige
ja,
von den Kunden sind natürlich gechurnt, weil es einfach nicht gepasst hat oder einfach das Vertical nicht so sinnvoll war oder
aber nur,
irgendwelche
wenn du,
Mitarbeiter gegen AI sind, das hast du ja auch immer gerne mal, ne?
Wenn du da auf zum Beispiel In-Mails geschrieben hast auf LinkedIn, hast du dann einfach gesagt, ich will irgendwie C-Level anschreiben oder ich will irgendwie, welche Filter setzt man denn da?
Ja, das hängt immer davon ab, was man halt macht will, ne? Also zum Beispiel, wir haben einen Marketing-Kanal, der für uns ganz gut funktioniert, ist so eine Dinner-Serie, die wir organisieren im House of AI. Also ich habe einer meiner anderen Projekte, ich habe so ein Coworking-Space hier in San Francisco gestartet für Early-Stage-Founders. Das sind so 20 Gründer, die von hier aus arbeiten und wir haben einen großen Event-Space unten. Das ist immer so Work und Play, ne? Also unten ist Play, oben ist Work. Und dieser Event-Space sieht halt echt richtig schick aus. Ja. Und das House of AI ist mittlerweile so ein bisschen so ein Brandname in San Francisco geworden, dass einfach Leute das kennen, als einfach so, da finden halt gute Events statt. Und dann habe ich halt Leute angeschrieben und gesagt, hey, wir organisieren ein Dinner für die Top-Führungskräfte im HR-Bereich in a place that is called House of AI. Und we want to talk about the future of AI in work und bla, so, ne? Und dann habe ich dann einfach ein paar hundert solcher In-Mails rausgehauen. Und da habe ich halt einfach noch ein bisschen mehr Volumen eben hintersetzen können, als vielleicht jemand, der sich einfach jetzt nur mit seinem LinkedIn Premium Account anmeldet. Ja, und dann kommen da halt irgendwie die CHROs von den Top-Firmen und wir sitzen da irgendwie mit 15 Mann um unseren Learning-Table. Wir haben dann unten so eine große Tafel, dann ist so ein Fünf-Gänge-Menü, dann werden die da verköstigt. Ich habe dann allen Leuten vorher so Prompts geschickt, dass sie mir was, mussten sie beim Anmelden so ausfüllen. Und dann habe ich das moderiert, ne, wie so ein Gruppenpodcast im Prinzip mit 15 Leuten. Hatten wir so verschiedene Themen. Und aus solchen Sachen sind dann auch wiederum ganz gute Deals entstanden, weil ja die Leute dann da irgendwie eine andere Beziehung aufbauen, ne, als wenn du jetzt einfach nur so eine kalte E-Mail bekommst, dass du sagst, hey, willst du mal über Learning sprechen, sondern wenn du halt erstmal die Beziehung aufbaust und dann halt sagst, okay, und hier im Nachgang, das ist übrigens unser Produkt und dann machst du eine Demo und dann sind die Leute meistens auch eher bereit, wenn sie halt diesen persönlichen Draht zu dir irgendwie haben.
Witzig. Okay, total spannend. Und jetzt habt ihr das aber nochmal angepasst, nämlich letzte Woche oder sowas hast du dann Folgendes veröffentlicht.
Genau, also jetzt, also wir haben dieses B2B-Produkt, das läuft auch weiterhin und ich meine, wie gesagt, das ist trotzdem kein einfaches Business, das muss ich vorab sagen. Ne? Wir sind jetzt nicht das nächste AI-Tool, was hier gerade explodiert und irgendwie auf 10 Millionen ARR innerhalb von 4 Wochen kommt, was man ja immer wieder
sounds
mal so
like
hört.
Something
ne?
Like something an AI-Tool would say that it's currently exploding and doesn't want early followers.
Ja, nee, aber es ist wirklich ja schon, wenn du hier sitzt und du siehst diese Geschichten, dann denkst du dir manchmal so, boah, Mist, ey, arbeiten wir an der falschen Sache. Ne? Ja. Weil es ist einfach nicht so bei uns. Das ist einfach ein ganz hartes Sales-Thema. Die Sales-Cycles sind lang. Die Leute, die da arbeiten in den Learning-Abteilungen, sind jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie sagen, ich will jetzt sofort jedes AI-Tool ausprobieren. Ne? Also es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Business. Und wenn mich Leute hier anhauen oder mich besuchen und sagen, ich will im Learning was machen, dann sage ich den Leuten nochmal, oh, überleg dir das dreimal. Weil es ist einfach kein einfacher Markt. Ne? Also das vorab. Und was wir halt immer wieder von unseren Kunden gehört haben, und darauf sprichst du an, ist, dass Leute nicht nur einfach ein Tool kaufen wollen, wo sie halt einfach Content erstellen. Also ich habe mir ja gar nicht erzählt, was das Produkt eigentlich macht. Ne? Also du kannst halt bei uns deine Dokumente hochladen, deinen Content da reinfeeden und dann erstellt unsere KI aus diesen Dokumenten eben Lernkurse und die kannst du dann an einen Mitarbeitenden halt zuweisen und dann können die das über eine App oder auch über Desktop machen. Und die Leute kommen halt immer und sagen, ja, wir wollen lernen, aber wir haben jetzt keine Zeit, auch diesen Content noch zu erstellen, obwohl das ja die KI eigentlich schon macht, sondern wir würden ganz gerne halt vor allen Dingen im AI-Bereich unsere Mitarbeiter schulen. Also das sind dann so Themen wie, wie prompte ich eigentlich richtig oder wie benutze ich halt ChatGPT richtig im Work-Kontext? Welche Settings muss ich eigentlich beachten und so weiter? Und das, dann wollen die zertifiziert werden dafür. Und jetzt haben wir so ein Zertifizierungsprogramm gebaut, wo eben dann Unternehmen entweder ihre Mitarbeiter durchschicken können, um halt in AI sich zu zertifizieren. Oder ich kann aber auch als Individual hingehen. Also jeder, der jetzt hier zuhört, kann auch hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt gerne in AI zertifiziert werden und möchte das auf mein LinkedIn-Profil als Zertifizierung packen. Dann kann man das jetzt bei uns im Produkt machen. Und das ist halt ganz spannend, weil ich meine, jede Firma da draußen sagt ja eigentlich so mehr oder weniger, ah, wir müssen irgendwie jetzt was mit AI machen. Und dann gibt es ja auch noch wunderbare Studien, wo dann gesagt wird, hier, ich glaube, du hattest mir das im Vorgespräch rübergeschickt, ne, diese MIT-NADA-Studie, genau, wo irgendwie 95% der AI-Piloten alle irgendwie nicht gelaufen sind. Da können wir gleich gerne nochmal drüber tiefer einsteigen. Aber die Leute, die wissen ja gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Und da haben wir halt einfach jetzt so ein Gap halt gesehen oder immer wieder von unseren Kunden gehört, wir hätten da gerne einfach Content, der schon einfach irgendwie gut ist, der vielleicht auch in Partnership mit, also wir sind auch jetzt da dran, ich meine, bisher habe ich ja noch von keinem irgendwie jetzt grüne Lichter bekommen, aber wenn das hier jemand von OpenAI oder Anthropic oder sonst wo hört, wir versuchen auch mit denen zusammen dann so Kurse zu erstellen, die dann halt auch approved werden von denen. Das ist jedenfalls unser ambitious goal. Bisher bin ich da noch nicht dran, also bin ich noch nicht successful. Aber das sind so die Ideen, ne? Dass du einfach sagst, okay, ich habe halt Mitarbeiter, die sollen jetzt hier AI nutzen, aber die müssen halt erstmal die Basics verstehen. Und gerade ChatGPT-5 ist ein super Beispiel. Ne? Wenn du nicht weißt, wie du richtig promptest, dann kriegst du halt einfach auch nicht so gute Ergebnisse. Und da gibt es eigentlich mit kleinen Mitteln eigentlich so Learn Nuggets. Und mein bestes Beispiel, warum ich glaube, dass das Produkt gut funktioniert, ist folgendes. Ich hatte mir meinen eigenen Podcast, ich mache ja auch so einen Podcast hier, können wir auch nochmal drüber reden, da habe ich mir den eigenen Podcast nochmal angehört und auf der Autofahrt am Wochenende. Und meine Frau saß neben mir im Auto und wir hören halt diesen Podcast und der Podcast ist halt von LearnXYZ gesponsert. Und dann kommt ein Werbeblock von mir, wo ich halt erkläre, dass wir jetzt diese AI-Zertifizierung gelauncht haben. Und meine Frau pausiert den Podcast und sagt, Moment, kann ich mich auch in AI zertifizieren lassen bei euch? Ich sage, ja, jeder kann jetzt hier hingehen und das machen lassen. Und dann meint sie, krass, setz sie auf meine To-Do-Liste, das mache ich. Und meine Frau hat sich in 3 Jahren Unternehmertum bis heute nicht einmal bei meinen Produkten angemeldet, weil sie mir gesagt hat, das interessiert mich nicht. Und jetzt habe ich es geschafft, sie davon zu überzeugen, dass sie sich auch in KI zertifizieren lassen kann. Ob sie jetzt da Subscriber wird und Zertifikate runterlädt oder nicht, aber einfach mit einem Content zu kommen. Und das Letzte, was ich dazu sage, und das habe ich aus einem meiner Podcasts, diese Anekdote, das ist so ein bisschen wie wenn du halt wenn du ein Bild an die Wand hängen möchtest, ne, und du kaufst dir irgendwie eine Bohrmaschine, dann ist das halt relativ günstig oder ein Nagel und Hammer, ne, du kannst halt einfach das Tool kaufen und dann musst du es aber die ganze Arbeit selber machen. Oder du kaufst halt, oder du rufst einen Handwerker an und der kommt halt und der verkauft dir den Value, dass das Bild nachher perfekt an der Wand hängt. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen, ne, dass wir nicht nur einfach der Tool-Anbieter sind, wir sind nicht nur der Hammer und der Nagel, sondern wir sind halt die Firma, die dir dazu auch den Value dazu liefert, dass du dein Problem lösen kannst, nämlich ich möchte, dass meine Mitarbeiter fit sind für dieses AI-Zeitalter.
Super cool. Das Beispiel mit deiner Frau finde ich gut, weil ich weiß ja, ich folge ihr ja auch auf entweder Insta und oder auf LinkedIn. Sie ist ja Psychologin mit dem Schwerpunkt, glaube ich, Paartherapie oder
Also Relationship Coaching, genau. Mhm.
Und wenn sie sozusagen auch sagt, das ist ein Produkt für mich, das kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Signal ist, dass es wahrscheinlich für viele andere auch noch gut ist. Letzte Woche ist mir aufgefallen, im Feed, dass ihr darüber gesprochen habt. Ich weiß nicht, ob es schon älter ist oder sowas, aber letzte Woche war es mir aufgefallen oder diese Woche.
Ja, wir haben es diese Woche gelauncht. Also ja, diese Woche, okay. Ist hier brandheiß, erste, mit dem ich darüber öffentlich spreche, sozusagen.
Das ist schön. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jede Woche brandheiße First Talk exklusive Geheimnisse jetzt aus dem Bereich Digitalisierung hören wollt, dann jetzt unbedingt auf Abonnieren drücken. Und hattest du in der Zwischenzeit oder hast du schon auch erstes Feedback von Unternehmen? Also gibt es so Argumente, wo du auch schon gemerkt hast, oh ja, das ist ein Argument, das zieht bei Unternehmen besonders gut?
Was meinst du mit Argumenten?
So, warum jetzt so ein LearnXYZ besonders gut, so wie es ist, für die funktioniert? Oder welches Feature, wo du das Gefühl hast, das ist ein Feature, das passt genau, ne, wie du im Beispiel gesagt hast, so Schlüsselschloss in das Bedürfnis von Unternehmen?
Genau. Also das größte Problem meines Erachtens in diesem ganzen Corporate Learning-Bereich ist ja, dass der Käufer und der Nutzer meistens unterschiedlich sind. Ne? Also da ist halt irgendeine Learning and Development Abteilung, also wir reden über größere Enterprise-Firmen, die kauft halt das Tool, weil sie irgendeine Regulatorik mehr oder weniger einfach erfüllen muss und denen ist völlig egal, ob das jetzt schön aussieht oder nicht schön aussieht und ob das jemand benutzt. Am Ende kann die dann sagen, ja, aber ich habe Tool XY gekauft, die sind in Gartner oben rechts als der Leader, also kann mir nichts passieren und das ist super. Ob dann nachher jemand was lernt, ob das irgendwie in den Kopf überhaupt reingeht, ob jemand diese Kurse macht, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Und genau da setzen wir an, wo wir einfach sagen, weißt du was, das Wichtigste im Learning ist, dass das am Ende des Tages in den Köpfen ankommt, dass die Leute daran Spaß haben, diesen Content irgendwie aufzunehmen und das vor allen Dingen auch anwenden. Und Und das ist praktisch unser Antrieb, dass wir halt eine Produktexperience bauen, die dazu führt, ne? Und diese ganze KI-Sache dahinter, klar, du kannst bei uns den Content erstellen und ist super, aber du kannst Content auch überall mit KI erstellen. Das ist halt, sag mal, das war für uns so eine Zeit lang natürlich irgendwie ein Edge, das war cool und wir sind auch jetzt sicherlich immer noch einer der Besten, die es verstehen, Dokumente zu nehmen, die so zu verpacken, dass sie auch wirklich auf deine Inhalte da angezeigt werden, dass die Quellen vernünftig gezeigt werden und so weiter. Aber der große, große Vorteil von einem Produkt, was wir haben, ist halt, dass die Leute es einfach machen. Und das sehen wir halt in den Zahlen, ne? Also im Durchschnitt, also wohl bemerkt Durchschnitt von unseren Kunden sind die Mitarbeiter pro Woche, also sind 40% der Mitarbeiter pro Woche bei uns im Produkt. Und wenn du das halt damit vergleichst, also mein Lieblingsstat dazu ist immer, ich habe ja vorher bei LinkedIn gearbeitet. Selbst bei LinkedIn haben weniger als 1% der Mitarbeiter einmal pro Jahr LinkedIn Learning benutzt. Hm. Ist natürlich ein bisschen anderer Use Case. Aber das ist einfach ein Produkt, das ist nicht geil. Und das macht keinen Spaß.
Ich habe morgen einen Podcast mit jemandem, der hat 1 Million Installs und 25.000 Monthly Uniques, glaube ich.
Ja, das ist halt ein großer, im Englischen würde ich sagen, lots of dormants.
Ja, sehr schön. Du hattest jetzt einmal schon erwähnt, dass du Büronachbar warst von OpenAI. Und dann hast du auch erwähnt, dass ChatGPT-5, wenn man da irgendwie nicht ungefähr gut genug weiß, wie man das benutzt, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Potenzial auf dem Tisch liegt. Wie schaust du aktuell auf das, was da bei ChatGPT passiert, also das neue 5er-Modell, das ausgerollt wurde? War das ein großer Sprung oder eher ein massives Problem? Oder massive Enttäuschung?
Ja, da wird ja viel in der Presse drüber gesprochen, ne? Und also prinzipiell vorab erstmal, ich bin ein riesen Fan von OpenAI. Ich kenne da mittlerweile sehr, sehr viele Leute.
Du hast ja auch den Nick Turley, den Head of Product fürs OMR-Festival nach Deutschland geholt, ne?
Genau, Nick ist ein Kumpel von mir und der war bei uns auf dem Festival dieses Jahr. Ich durfte den auf der großen Bühne interviewen. Das war für mich auch echt was ganz Neues, auf der großen Bühne mal zu sein. Und der war aber auch bei mir im Podcast. Das war echt auch total klasse. Kann man sich auch sehr gut die Folge mit dem anhören. Generell jedes Piece of Content mit dem ist so Gold wert. Der war jetzt auch gerade in Lennys Podcast. Das ist so der größte Produktpodcast der Welt. Kann ich auch sehr empfehlen, sich die Folge mit Nick Turley da anzuhören. Und ich sag mal so, OpenAI steht ja immer noch extrem am Anfang, ne? Nick hatte das in dem Podcast da mit dem Lenny erzählt und hat gesagt, weißt du, wir haben bisher DOS gebaut und mit Windows sind wir noch gar nicht gestartet. Mhm. Ja, und so ist das ja so ein bisschen. Wenn man so, also für die Leute, die so alt sind wie wir beide hier, ne, wir haben halt früher noch CD... in den Browser, nicht im Browser, wie hieß denn das nochmal? Also in die
Terminal.
In den Terminal eingegeben, ne? Und irgendwann hat einer mal überlegt, man könnte ja auch eine Maus dazu bauen und man kann dann irgendwie mit Drag and Drop und so weiter machen. So, und OpenAI ist immer noch ganz, ganz, ganz vorne am Anfang. Und was da noch alles kommen wird, dann hat der Lenny den natürlich auch gefragt, gesagt, ja, wie sieht denn dein Windows aus? Und er sagt, ja gut, das ist ja das, woran wir gerade arbeiten. Das müssen wir halt herausfinden. Und wir heiern übrigens auch, ne? Naja. Anyways, also wie sehe ich da drauf auf ChatGPT 5? Ich glaube, die Erwartungen waren halt relativ hoch gepusht. Also einmal von den Medien und auch dann vielleicht von denen selber so ein bisschen haben sie diesen Hype zugelassen, dass irgendwie alle so ein bisschen erwartet haben, okay, das wird jetzt halt einfach ein massiver Step Change. Und wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, wie das früher war, ne, da gab es dann halt ein neues Handy. Das erste Handy hatte noch keine Kamera, dann gab es halt plötzlich eine Kamera, die hat irgendwie VGA-Auflösung und dann gab es irgendwie eins, wo man dann gesagt hat, wow, wenn das doch nur 1,3 Megapixel hätte, wie geil wäre das, ne? Und dann, boah, 5 Megapixel. Und jetzt ist es so, das neue Pixel 10 hat halt irgendwie, keine Ahnung, weniger Megapixel als vorher oder es interessiert überhaupt gar keinen mehr, ne? Also der weitere Schritt der Innovation nimmt halt einfach ab, je weiter es geht. Und so ist das halt mit OpenAI am Ende mit ChatGPT-5 auch. Das ist besser in einigen Sachen, es ist nicht so gut in anderen Sachen. Die haben super viele Sachen aufgeräumt, dass man jetzt nicht jedes Mal vor seinem Prompt sich nochmal überlegen muss, welches Model benutze ich denn jetzt? Ne? Also nehme ich jetzt halt irgendwie 3O oder O3 oder 4 oder 4.5, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, und hat der Nick ja auch die Ownership davon übernommen. Also da ist schon viel, viel Gutes dran. Ist es jetzt dieser riesen Step-Change, den alle erwartet haben? Nee, ist es nicht. Ne? Es ist ein bisschen besser und es wird auch weiterhin immer noch ein bisschen besser. Und ich nutze es jeden Tag und kann es auch jedem empfehlen, es jeden Tag zu nutzen. Aber man muss halt ein bisschen aufpassen, wie man das halt promptet, ne? Und deswegen haben wir halt genau unser Produkt gebaut, wo man das halt lernen kann.
Ich hatte heute gerade ein Meme gesehen, da ist dann Sam Altman zu sehen und darunter stand, Bro, we are really short, short before finding AGI, also künstliche General Intelligence. We just need another $20 billion. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt, was irgendwie seit ChatGPT-5 so ein bisschen in meinem Hinterkopf immer ist, dass ja. vielleicht der Sam Altman doch ein kleines bisschen zu optimistisch ist.
Ja,
oder sein Net Worth auch ja. einfach zu sehr ja. davon abhängt, dass er ganz kurz vor AGI ist.
Ja. Man weiß natürlich nie genau, wie weit die da intern schon ja. sind. Aber was heißt auch AGI eigentlich, ne? Ich meine, auch jetzt hast du halt einen PhD-Level-Companion, der dir jederzeit jede Frage beantwortet. Das ist ja auch schon total krass.
Ne? Ja, ich hab gerade den Prompt eingetippt, mal mir mal ein Flugzeug und benenne die Teile. Und dann wird das Triebwerk wird irgendwie Landegear genannt und vorne irgendwie die Nase wird irgendwie Engine genannt. Also das ist schon, wenn ich glaube, dieses PhD-Level kann in manchen Bereichen passen, gerade wenn ich irgendwie wirklich ja. konkrete, spezielle Fragen oder so stelle. Aber bei manchen einfachen Sachen, da denkt man wirklich, dann hätte ich auch ein PhD machen können.
Ja, hätten wir vielleicht auch, ne?
Wer weiß. Okay, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf das guckst, was du gerade ausrollst und wahrscheinlich kann man euer Produkt ja auch ausprobieren, also wir können ja mal irgendwie drauf verlinken und dann ja. mal gucken, kann man sich ein eigenes Bild davon holen. Ist so wie OpenAI sich entwickelt für AI-Startups wie euch unvorhersehbar, sodass man sagt, na so richtig drauf verlassen möchte ich mich nicht, weil kann jederzeit sein, dass sie das gleiche machen, was ich jetzt gerade in 3 Jahren aufgebaut habe. Oder gibt es da schon so einen Trend, wo ihr seht, naja, klar, wir wissen, wohin OpenAI sich entwickelt, aber sie werden halt niemals diesen Umweg machen und ein ganz tiefer Integrierer sein für Learning-Inhalte?
Ja, würde ich, also das ist ein Riesenthema, ne? Also bei vielen, ja. also zum Beispiel Lovable ist für mich ein super Beispiel. Ne? Das ist ja dieses Vibe-Coding-Startup da aus Stockholm, die irgendwie so schnell auf, keine Ahnung, 10, 100 Millionen Euro ja. oder Dollar Umsatz gekommen sind wie niemals jemand zuvor. Und da konnte man für Leute, die das noch nicht kennen, da kann man halt einfach einen Prompt schreiben und dann baut er halt eine App und dann kann ich das halt deployen und kann halt als nicht technischer Mensch praktisch eine Homepage bauen oder irgendein Tool, mit dem ich irgendwas managen kann, was auch immer. Und OpenAI hat jetzt auch sowas eingebaut. Ne? Also ich kann jetzt auch Vibe-Coden direkt in OpenAI und das zerstört natürlich dann halt so eine Art von Ökosystem relativ schnell.
Aber ist das dieser Command-Line-Interpreter, den sie gebaut haben? Oder richtig ja. im Frontend auch?
Ja, du kannst auch da richtig mit Frontend und allem drum und dran, kannst du da jetzt auch so coden. Okay. Also so ähnlich wie Lovable halt auch. Ne? Und viele Startups da draußen, vor allem wenn du diesen Satz dir nochmal vor Augen führst, wir haben bisher nur DOS gebaut, mit Windows sind wir noch gar nicht gestartet, dann musst du natürlich davon ausgehen, dass irgendwann da noch mehr kommt. Ne? Ich meine, das war damals wie bei Google. Ne? Am Anfang gab es nur die Google-Suche, dann gab es irgendwann Google Flights und Google Hotels und die Trivagos und Bookings of the World hatten dann halt plötzlich das Nachsehen. Mhm. Darauf muss man sich einlassen, aber ich finde immer, wenn man immer nur darauf sagt, ja, irgendwann machen die das und ja, das macht ja alles gar keinen Sinn, am Ende des Tages dauert das ja bei denen auch lange Zeit. Ne? Und warum soll man jetzt nicht irgendwie ein bisschen Rabatz machen und irgendwie in irgendeinem Bereich irgendwie Fortschritte machen und dieser ganze Access zum Markt und eine Marke aufzubauen? Und deswegen ist ja Lovable auch so stark, weil sie halt einfach so eine krasse Go-to-Market-Strategie haben und so eine riesen Community drumherum aufgebaut, dass sie jetzt nicht direkt weg sind deswegen sozusagen. Ne?
Ja.
Deswegen bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass es trotzdem einfach weitere Nischen gibt. Und ich muss ja auch hier nur in San Francisco auf die Straße gucken. Ne? Also es ist ja unfassbar, was hier in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wie viele Menschen hierher gezogen sind, immer noch dabei sind, hierher zu ziehen. Wie viele Startups. Ich meine, ich glaube, ich habe die aktuellen Zahlen leider nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie letztes Jahr sind 65% von allem Venture Capital in den USA nur in San Francisco investiert worden. Davor im Jahr waren das nur 35%. An jeder Ecke gibt es hier eben Hacker-Houses und ich sag mal, auch der Braindrain aus Deutschland heraus. Ne? Wie viele Leute jetzt halt sagen, muss ich auch noch mal eine kleine Geschichte kurz einschieben. Mhm. Evor kennst du vielleicht. Das ist so ein Frühphasen-Investor aus Berlin und London. Mhm. auch von Deutschen gemacht. Und die haben ja auch so ein Hackerhaus gemacht und haben 30 Gründer aus Deutschland hergeholt und haben den 2 Monaten sozusagen hier vor Ort die Möglichkeit gegeben, von hier zu arbeiten und zu leben. Und dann in der ersten Woche haben sie die gefragt und haben gesagt, hey, wer von euch kann sich denn vorstellen, seine Firma nach diesem Programm nach San Francisco zu verlegen? Und irgendwie 10% der Leute haben ihren Arm gehoben, ne? Also 3 Leute irgendwie. Und nach den 2 Monaten haben die gleiche Frage nochmal gestellt und 80% der Leute in dem Raum haben ihren Arm gehoben und werden jetzt, teilweise haben die schon angefangen, ihre Visas zu beantragen und ziehen alle hierher. Und das ist für mich der absolute Beweis, dass halt einfach dieser Ort hier so besonders ist und so eine Aufbruchsstimmung ist und deswegen und auch OpenAI da eigentlich ja ein Enabler ist als ein Disabler, ne? Also die könnten meines Erachtens noch mehr machen und noch mehr Startups auch mal zu sich einladen, nicht mal so secretive sein, ne? Ich meine, ich war da einmal bisher bei denen im Büro und dann darf man auch kein Foto machen und das finde ich immer so ein bisschen lächerlich. Die haben ja zwar diesen Developer Day, aber auch das ist ja so mega exklusiv, also könnten die schon noch so ein bisschen mehr für die Community machen und irgendwie das so ein bisschen sich mehr öffnen meines Erachtens. Aber das ist einfach unfassbar, was hier gerade in dieser Stadt passiert, ne? Also gerade nach diesem Corona-Tief, wo ja alle irgendwie San Francisco totgesagt haben, wo ich immer schon gesagt habe, auch damals, so wartet mal ab, das kommt hier schneller zurück, als man denkt und deswegen, das, ja, this is the place to be, ne? Also wenn man was mit AI machen möchte, dann muss man eigentlich hier sein, meines Erachtens.
Ich habe neulich gelesen, dass jeder AI-Mitarbeitende irgendwie mal eben 1,5 Millionen Bonus bekommt.
Ja, bei OpenAI, ja.
Ja, ja, merkt man das? Irgendwie gehen die Preise hoch, fahren da mehr Bugattis durch die Gegend oder?
Ja, also Bugattis habe ich lange nicht gesehen. Heute Morgen habe ich einen Porsche GT gesehen. Ja, also ehrlicherweise gucke ich da jetzt nicht so auf die Preise die ganze Zeit. Was auf jeden Fall natürlich schon ist, dass, sag mal so, das Talent, das kann sich halt jetzt wieder aussuchen, wo es arbeitet, ne? Also gehe ich halt zu OpenAI und verdiene halt irgendwie 1 Million pro Jahr und kriege halt noch irgendwie einfach so einen Aktienbonus oder gehe ich halt in ein Early-Stage-Startup und verdiene halt irgendwie 120.000 oder 140.000 Dollar. Also der Wettbewerb ist auf jeden Fall da, keine Frage. Und dadurch, dass einfach ja auch extrem viele größere Firmen oder also mal diese Scale-Ups oder so, oder wie man die nennt, ne? Also so Firmen, die jetzt irgendwie vielleicht auch schon eine Series A geraced haben, da gibt es ja auch eine Menge von, die dann irgendwie 20, 50, 100 Millionen Dollar auf dem Account haben, die dann auch entsprechende Gehälter zahlen können. Und da halt Talent zu finden, was trotzdem wirklich richtig gut ist und dann für wenig Geld in so einem Early-Stage-Startup zu arbeiten wie bei uns, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine große Herausforderung. Und das sehe ich halt auch hier an den anderen Gründern, die bei uns im Space arbeiten. Das sind ja alles Gründer und die versuchen dann teilweise irgendwie den ersten oder zweiten Mitarbeiter zu heiraten. Und das ist halt unheimlich schwer, einfach da gegen die Benefits dieser großen Firmen anzustinken.
Die Leute, die vor 5 Jahren diese 400, 500, 600.000 Jahresgelder bekommen haben in der IT-Branche versus die heute so viel verdienen, sind das die gleichen Profile oder hat sich das stark geändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte ja auch, durfte ja auch mal dazugehören, als ich noch bei LinkedIn gearbeitet habe. Ne? Da habe ich im Produkt ja gearbeitet und.
Was hat man da verdient?
Also Höchstsatz, den ich verdient habe, und ich war wirklich ja nur so ein Mittelmanager, ne? 3 Direct Reports, irgendwie 80 Engineers im Team und so, also habe ich mal 650 verdient. Und mein Chef hat über 1 Million verdient. Und wow. Da habe ich immer gedacht, das war der Moment, wo ich dachte, okay, wenn ich nur Director of Product werde, dann verdiene ich auch 1 Million Dollar im Monat. Das war so dieses ja. Gefühl, ne, dass ich meine, das will ich mal klären. Eigentlich habe völlig beknackt. Und dann gab es ja diesen einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal dir im Podcast erzählt habe, aber da hatte dann mein erster Investor zu mir gesagt, aber Christian, why do you want to be a Director of Product when you can be the CEO of your own company? Ja. Und da habe ich gesagt, dass alles Geld der Welt ist auch völlig egal, weil du diese Freiheit hast und selber das machen kannst, was du möchtest. Und deswegen habe ich mich ja dann auch am Ende des Tages fürs Unternehmertum entschieden und erstmal eben sehr kleine Gehälter zu beziehen. Das ist schon okay. Was ist das Profil, um die Frage zu beantworten? Also es gibt halt mittlerweile jetzt halt diese neue Kategorie von Superstars. Also wenn man das vergleicht mit dem Sport zum Beispiel, ne? Also irgendwelche Sportler wie, was ich hier, Curry von Golden State Warriors und so, die verdienen ja auch irgendwie ein paar 100 Millionen Euro oder Dollar. Und warum soll jemand, der in einem Unternehmen so einen krassen Mehrwert liefert und so viel weiß und irgendwie einfach an so einem Brain ist, warum sollen da nicht auch solche Superstars entstehen? Und warum muss es nur im Sport sein? Warum kann das nicht auch im Programmieren? Programmieren ist ja auch in gewisser Weise eine Art von Sport. Und naja, da gibt es halt jetzt plötzlich so Entwickler, die solche Summen halt auch verdienen, ne? Die dann eben Angebote bekommen von Mark Zuckerberg, meistens persönlich, der dann irgendwie anruft bei OpenAI-Mitarbeitern. Das sind dann irgendwelche 25-jährigen Reasoning Engineers mit PhD von Stanford. Und dem wird dann gesagt, wenn du jetzt hier zu OpenAI, von OpenAI zu Meta kommst, dann kriegst du 250 Millionen Dollar Gehalt, beziehungsweise Stockpaket, und 50% davon vesten im ersten Jahr. Das heißt, du musst nur ein Jahr da bleiben. Dann hast du halt Generational Wealth für immer. Ja? Mhm. Und trotzdem gehen die Leute nicht. Was so krass ist, ne? Weil die haben halt keinen Bock, bei Meta irgendwie daran zu arbeiten, dass die Leute noch länger bei Instagram und Facebook rumhängen, sondern die sagen sich halt lieber, ich will halt lieber in San Francisco an AGI arbeiten und halt hab einen cooleren Purpose und einen CEO, den ich irgendwie inspirierend finde. Ne? Also klar, einige Leute gehen dann natürlich, aber man wundert sich dann doch, wie häufig man dann hört, dass die Leute dann doch nicht gegangen sind. Ich kenne jetzt persönlich niemanden von diesen super krassen Typen. Es ist ja auch da, wie auch im Basketball. Ne? Es gibt halt nicht so viele Steve Currys. Es gibt halt nur einen. So. Und auch da gibt es halt hier in der Bay Area wahrscheinlich 10 so super krasse Engineers, aber die kommen natürlich dann in die Presse. Ne? Und dann gibt es ja diese Artikel und das sind auch zu 90% Asiaten, was auch immer lustig ist, ne? Dass irgendwie, also da ist kein Deutscher dabei. Ne? Und ja, insofern, das Profil ändert sich halt insofern, als dass jetzt nicht nur die Produktleute da.
Asiaten sind in den USA die soziale Gruppe oder die Gruppe Menschen mit dem höchsten Durchschnittsgehalt.
Das weiß ich nicht, ob das stimmt.
Aber von allen Gruppen, ja, also mit Abstand das höchste Durchschnittsgehalt.
Ja, ja, glaube ich. Ne? Ich meine, da werden ja auch die Kinder schon im Kindergarten irgendwie getriezt, dass die halt schon Algebra können und so weiter. Ne? Also das ist auf jeden Fall, ich weiß noch, ich war neulich auf irgendeinem Parkplatz und habe gewartet, dann war da so eine Frau mit ihrem, also so einem Toddler, der konnte gerade mal laufen, so, ne? Der war vielleicht 2. Und dann standen die vor dem Stoppschild und hat die dem STOP, ne, und so, und da hat die den, das war so richtig so mit der
Peitsche. Und er hat sein Notizbuch rausgeholt.
Und ich dachte nur so, boah, ey, mein 5-Jähriger, weiß ich gar nicht, ob der jetzt stoppt, schon so lesen konnte zu dem Zeitpunkt, also schon ein bisschen länger her, aber ja, das ist eine andere Mentalität, ne? Auch wie.
Ein unfassbar guter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Asiaten ja sehr, sehr stark auch durch Krieg mit Japan und so weiter und auch durch davor ja die Kriege, die Amerika gehabt hat, wirklich wahnsinnige Nachteile, wahnsinnig wenig Unterstützung, wahnsinnig wenig Support. Und da hat sich dann eine Wir wollen nach oben Kultur etabliert, die halt so gut funktioniert hat, dass genau das, was du jetzt beschreibst, die Leute, die Top-Verdiener sind, innerhalb von zwei Generationen haben die geschafft zu sagen, wir bringen Leistung, wir konzentrieren uns auf den Preis und das scheint sehr gut zu funktionieren.
Ja, aber das ist halt diese Hungrigkeit, ne, die, glaube ich, einfach ganz vielen Menschen gerade in der westlichen Welt so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir haben das ja auch mal gehabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese ganzen hungrigen Unternehmer, die gesagt haben, wir bauen dieses Land wieder auf und wir arbeiten halt 7 Tage die Woche, um es zu schaffen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, eben was man natürlich in den Medien liest, aber auch was man so im Freundeskreis hört und so, dass die Leute einfach satt sind, weil sie vielleicht irgendwie geerbt von ihren Eltern haben oder weil sie ja auch irgendwie nicht so richtig einsehen oder ich weiß auch nicht, die Erfüllung nicht daran finden. Ne? Und das ist halt wirklich der große Unterschied.
Ja, man guckt immer links und rechts und sieht da auch nur sehr wenig Leute, die so am Hustlen sind und dann, glaube ich, lässt man sich dann darauf ein. Das kann man auch morgen machen.
Ja, und das ist einer der Top-Gründe, warum ich hier so gerne lebe in San Francisco, ne? Weil du hast halt diese Menschen, die alle Gas geben um dich herum. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte von Markus Lanz, der in Berkeley an der Uni war. Und dann hat irgendwie der Professor, mit dem er da die Uni besucht hat, zu ihm gesagt, ich zeig dir jetzt mal die Zukunft. Und dann sind die in die Mensa gegangen. Und dann waren sie die einzigen beiden Weißen.
Und was hat Markus Lanz dazu gesagt?
Ja, einfach, dass die Top-Universitäten extrem viele gute Leute haben, aber dass die halt nicht Deutsche sind oder Engländer oder das sind halt alles Leute, die eben einen anderen Drang haben, nach vorne zu kommen.
Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob du dir wünschst, vor 1,5 Jahren dann doch irgendwie bei OpenAI was gemacht zu haben oder bist du trotzdem noch happy, dass du LearnXYZ weiterführst?
Also ich meine, das ist natürlich ein Gedanke, den man mal pflegt, ne? Boah, hätte man da, also selbst vor 3 Jahren oder so, ich meine, als wir damals mit dem Rohan, heißt er, als wir mit dem um den Block gezogen sind und danach dann beim Kaffee bei denen waren, da waren wir auch so, boah, das ist ja auch ziemlich nice hier, muss man sagen. Also die das Office so eingerichtet hatten damals schon, ne? Und da kannte die halt noch kein Mensch. Am Ende, ja, dieses, habe ich ja gerade schon mal gesagt, halt die Freiheit zu haben, zu entscheiden, was ich gerne möchte und wie ich meinen Tag einteile als Unternehmer. Und das, dass ja. ich sagen kann, ich mache jetzt mit Christoph hier einen Podcast oder ich mache das House of AI oder sonst was, das kann kein Geld der Welt für mich irgendwie aufwiegen. Natürlich, wenn man dann so viel Geld verdient und dann halt völlige Independence hat, ist das natürlich auch nicht schlecht. Aber ich bereue keinen Tag, ne? Ich bin da sehr, sehr happy in der Position, in der ich gerade bin. Aber natürlich, irgendwann muss man sich dann überlegen, okay, wenn die Unternehmung halt dann nicht so vorangeht, dass man dann irgendwann sich auch wieder Gehälter zahlen kann, um hier wirklich vernünftig leben zu können. Also nur mal so ein paar Daten, ne? Die Property Tax auf meinem Haus, die sind halt irgendwie $25,000 pro Jahr. Die Schule von meinen beiden Kindern sind $60,000
Die Property Tax ist einfach nur dafür, dass du da wohnst, dass du Eigentum hast, ne? Das ist,
genau.
Ja, das genau. heißt $2,000 pro Monat.
Genau, und dann hast du halt natürlich ja noch Strom und alles und weiter dazu. Also du hast halt einfach mal mit 2 Kindern, gibst halt $100,000 im Jahr einfach nur aus und hast du noch nicht mal was gegessen. Ne? Hast du einfach nur deine Fixkosten bezahlt. Und das kannst du natürlich nur so lange machen. Und das heißt, du musst irgendwann erfolgreich sein.
Habt ihr das Haus schon abbezahlt?
Nee.
Ja, okay. Ja. Das ist auch super gelegen, irgendwie mit Blick aufs Valley und so ein schönes Holzhaus habe ich irgendwie im Kopf und einen Garten habe ich.
Also, ja, ist ganz toll. Schön, ja. Also das ist halt, ja, das kommt noch dazu, ne? Den Mortgage habe ich in die Kalkulation noch gar nicht eingerechnet. Der ist im Moment pausiert.
Ah, das kann man?
Ja, es gibt, ich habe so einen Interest-Only-Loan. Also da muss ich nur Zinsen zahlen. Und dann muss ich halt irgendwann, kommt natürlich dann der dicke Batzen oder eine Refinanzierung. Aber ich habe noch ein paar Jahre. Aber ich will nur mit sagen, natürlich muss man irgendwann entweder den unternehmerischen Erfolg haben, oder sich halt dann überlegen, okay, dann gehe ich halt doch zu OpenAI oder irgendwo und arbeite wieder da und verdiene halt wieder irgendwie über 500.000 pro Jahr, was ja auch einfach, wie gesagt, total verrückt ist. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob es überhaupt so einfach ist, da wieder reinzukommen. Ne? Ich
meine,
das wird ja auch sehr dünn, die Luft in solchen Positionen, in solchen Firmen. Und ich habe halt keinen PhD von Stanford.
Ja.
Und ja, die Leute, die halt da durchgegangen sind, die haben halt nochmal eine ganz andere Möglichkeit, in bestimmten Firmen halt irgendwie anzufangen.
Ja, ich kann es verstehen. Ich war mal zweimal, glaube ich, 3 Monate in Kalifornien und irgendwie auch mal 6 Wochen in Palo Alto. Und das war schon besonders, aber dann läuft, genau, ne, dann läufst du den ganzen Tag mit Leuten rum, die nur am Hustlen sind, nur am Fokussieren sind, nur am Tunnel sind, das nächste große Ding machen wollen. Und gerade wenn man irgendwie Vater ist, Kinder hat, gerne Holz arbeitet, irgendwie auch weiß, wie schön das Leben auch sein kann außerhalb des Büros. Ja, interessant. Gibt es irgendwas zum Thema AI? Du hast irgendwie AGI erwähnt, wo du wirklich oder wo man sich so hinter vorgehaltener Hand sagt, so, oh, das könnte nochmal richtig gefährlich werden. Also ich habe da so einige Videos gesehen, wie Eric Schmidt, der Ex-Google-CEO, irgendwie sagt, wir hier ganz Amerika muss jetzt sofort, bevor China die Superintelligenz erfindet und die ganze Welt unterjocht, müssen wir das an Amerika erfinden, weil wir sind die Besseren. Ja. Ist das ein Thema, das man auf den Straßen hört oder ist das nichts, worüber ihr regelmäßig im Austausch sein.
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall die große Gefahr. Ne? Also dieses ganze AGI-Thema hier in den USA würde ich schon behaupten, gerade da ich jetzt auch einige aus dem Leadership-Team von diesen verschiedenen Firmen kenne, ne? Ob das jetzt bei Anthropic ist oder bei OpenAI, da sitzen einfach gute Menschen irgendwie, denen ich in gewisser Weise vertraue. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ich sag mal,
blauäugig.
Wie sagt man? Ja, ist blauäugig, genau, dass man da irgendwie drauf vertraut. Aber in China, da das ist alles egal. Ne? Und dann gibt es ja auch manchmal so aufflackernde Momente, als da dieses
DeepSeek. Auch geil, also ich verstehe das, was du sagst, aber auch geil, dass wir sagen, du, in China ist das alles egal, aber wir sind ja die Guten. Und in China ist das ja genau umgekehrt. Also die Chinesen gehen ja davon aus, dass die westliche Welt komplett moral versaut ist und überhaupt keine Werte mehr hat, anders als die Chinesen. Und deswegen ist total wichtig, dass die Chinesen mit ihren Werten und ihrer Disziplin das zuerst finden, bevor sozusagen die ganze Welt blaue Haare haben muss.
Ja, 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 das ist schon interessant, die unterschiedliche Perspektive. Mhm. Also sag mal so, man redet da hier im House of AI beim Lunch mit anderen Gründern drüber, man hört das auf Konferenzen. Ich habe da nicht eine richtige Meinung zu. und bin auch nicht wahrscheinlich qualifiziert genug, da wirklich einschätzen zu können, wie weit wir da sind, wie groß der Wettbewerb ist. Fakt ist, dass in den USA in KI investiert wird und zwar massiv und dass auch die Regierung damit macht und dass das einfach als große Priorität gesehen wird und im Vergleich dazu in Deutschland halt irgendwie nur an Regulatorik und an irgendwie du und AI und das muss alles irgendwie hier auf meinem Server unten im Keller liegen. Ne? Das ist halt die Perspektive in Europa und das ist, da bin ich jedenfalls froh, dass ich in den USA bin, wo jedenfalls Gas gegeben wird auf dem Thema. Und ja, klar, manchmal sieht man dann bei Instagram irgendwelche Videos von irgendwelchen Robotern, die jetzt irgendwie schneller laufen als Menschen und eine Waffe in der Hand halten können. Das sind natürlich Sachen, wo du dann ein bisschen zweimal schluckst, ne, was da so auf uns zukommen kann.
Ja, das stimmt. Aber ein schönes Schlusswort, dass du nochmal sagst, Dinge, die Europa noch, hast ja vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, dass ich schon gesagt habe, ich gehe gleich in Feierabend und bei euch 6 Tage die Woche von 9 bis 9 gearbeitet wird. Ist irgendwie allen bekannt, aber dass es am Ende des Tages halt doch wirklich einen Impact hat, wenn ein Kontinent jeden Tag 11 oder 12 Stunden arbeitet und ein Kontinent jeden Tag 8 Stunden arbeitet, dann muss man sich nicht wundern, dass es auf dem einen Kontinent mehr passiert als auf dem anderen.
Ja, was auch sagte neulich ein VC zu mir, mehr ist mehr.
Ja, plain and simple. Ja. Mehr ist mehr, ein schönes Schlusswort. Ich glaube, ich habe erstmal alles gefragt. Gibt es irgendwas, was ich hätte fragen sollen, wo du sagst, Christoph, das wäre total interessant gewesen für deine
Zuhörer? Eine Thematik vielleicht noch ganz kurz, weil du hattest das im Vorgespräch angesprochen. Ich glaube, wir haben das jetzt nicht drauf eingegangen, diese NADA-MIT-Studie, ne? Wo dann ja von der Presse immer wieder erzählt wird, ach, AI funktioniert ja doch nicht und das ist ja die absolute Ernüchterung. Und ich glaube, die Zahlen waren irgendwie, dass 95% der AI-Projekte halt irgendwie nicht funktioniert haben.
Ja.
Da mussten wir alle sehr lachen. Weil A ist diese Studie halt sehr geskewt in größere Firmen.
Ja.
Also die Leute, die Enterprise, da befragt wurden, halt so Enterprise-Firmen. Und die Mitarbeiterstrukturen in diesen Firmen, und das merken wir ja auch bei uns im Vertrieb, die sind halt nicht geskewt da drauf oder incentiviert, dass die durch KI irgendwelche Prozesse optimieren und sich im Zweifelsfall noch wegoptimieren. Ne? Also das fand ich ganz interessant, wie halt große Firmen sozusagen dagegen angehen und das merken wir halt manchmal im Vertrieb, dass dann irgendwie eine Firma sagt, nee, wir glauben nicht an KI, vor allem im Learning-Bereich nicht, wir können schneller irgendwie PowerPoint-Präsentationen bauen, als jede KI das kann. Und das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, ne? Also das kann natürlich keine KI, kein Mensch kann schneller als eine KI ein PowerPoint-Deck bauen. Dass ich das natürlich nochmal anpassen muss und so weiter, das ist wichtig. Und das zweite Thema bei diesem ganzen Report ist halt, kleine Firmen können halt viel schneller agieren, ne? Was wir halt an Effizienzgewinnen haben durch KI, dadurch, dass wir halt ganze Entwickler praktisch in der KI haben, die uns halt Software bauen. Dass wir aber auch einfach mit diesen Tools ausprobieren können, ohne halt irgendwie erstmal durch irgendeinen 3-monatigen Prozess gehen zu müssen, um die Regulatorik zu klären. Ne? Und deswegen, also ich glaube, gerade kleine Firmen können halt so viel effizienter arbeiten als große Firmen. Und das nochmal vielleicht als kleinen Einschub am Ende hier, dass halt diese Studien, die dann da manchmal in den Medien rausgetreten werden, einfach genau das Gegenteil von dem sind, was wirklich in der Welt halt möglich ist.
Das nimmt man wahrscheinlich so wahr, wenn man im Silicon Valley arbeitet. Vielleicht ist es dann außerhalb vom Silicon Valley irgendwo genau dazwischen. Aber nochmal gut zu hören, wie unterschiedlich das vielleicht auch ist, je nachdem, wen man da gerade befragt. Christian, ich danke dir für deinen Input. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir verlinken LearnXYZ unten, damit die Leute mal gucken können, ob sie sich auch AI zertifizieren wollen und wie das funktioniert. Und deine Top Reels verlinken wir. Und mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und toll, mal so ein Gespräch zu führen mit jemandem, der jeden Tag in San Francisco aufwacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Euch, ihr Lieben, bleibt noch der Aufruf, unbedingt zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen, würde das Team sehr freuen und vor allen Dingen natürlich auch, falls ihr Zeit habt, mal eine kleine Bewertung dazulassen, dann motiviert uns das sehr, sehr weiter. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag, kommt sehr gut durch die Woche. Liebe digitale Grüße von
Christian
und Christoph. Tschüss.